Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Österreich ist das Gastland auf der Leipziger Buchmesse. Ein Land mit einer reichen literarischen Tradition und sprachlichen Vielfalt. Worin sehen die Autorin Raffaela Edelbauer aus Wien und der österreichische Schriftsteller Michael Köhmeier aus Hohenems, Vorarlberg, die Besonderheiten der Literatur ihres Landes? Beide sind mit ihren neuen Romanen, Die Inkommensurablen von Raffaela Edelbauer und Frankie von Michael Köhlmeier, zu Gast am Stand von Deutschlandfunk Kultur auf dem Messegelände. Ich freue mich sehr und heiße Sie herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Das Motto des Gastlandes, ich traue mich nicht, es richtig auszusprechen, Frau Edelbauer. Machen Sie es für mich? Helfen Sie mir?
Mehr als wie mir.
Das heißt, mehr als wie wir oder mehr als wir. Was könnte das heißen in Bezug auf die Literatur, dieses Motto?
Also ich wurde das schon mehrmals gefragt und für mich ist es kryptisch. Also ich verstehe gar nicht richtig, was es spielt wohl an auf einen Spruch, der heißt, mir san mir, was so eine bestimmte Art von Stammtischmentalität kennzeichnet. Aber ich habe den Eindruck, dass das eigentlich immer eher von Intellektuellen gebraucht wurde, um sich abzugrenzen gegen was anderes, also schon ironisch verwendet wurde. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wofür das stehen soll, aber vielleicht weiß Michael das besser.
Vielleicht auch für die kulturelle Vielfalt im Gegensatz zur Politik.
Das wären ja auch wir, oder? Wenn's, also mehr als wir, ich weiß es nicht. Wenn man es auf die Literatur beziehen würde und man würde sagen, mehr als ich, das würde ich verstehen. Weil ich immer das Gefühl gehabt habe, beim Schreiben bin ich gescheiter als sonst. Also das schreibende Ich ist mehr als mein sonstiges Ich. Aber ich glaube, das war nicht gemeint.
Doch, es macht aber Sinn.
War das gemeint?
Es
ja?
macht Sinn.
Es geht ja auch so. Ne? Ja.
Was würden Sie sagen, ist das Besondere an der österreichischen Literatur? Katja Gasser, die den Schwerpunkt des Gastlandes hier Österreich organisiert hat für die Leipziger Buchmesse, hat gesagt in einem Interview, dass jede österreichische Autorin, jeder Autor sein Land oder ihr Land hasst. Ist das so oder ist das ein Klischee?
Soll ich zuerst?
Bitte, bitte.
Okay. So. Auf der einen Seite sehe ich mich extrem stark in der Tradition österreichischer SchriftstellerInnen. Ja, also dass fast alle Schreibenden, die mich beeinflusst haben, sind. Also, oder sie sind, sagen wir mal, zwei Drittel wären aus Österreich. Es ist schon eine gewisse Form der Sprachbehandlung, die da vielleicht eine Konstante bildet. Auf der anderen Seite hoffe ich für mich, dass man mich nicht nur als österreichische Schriftstellerin sieht, sondern dass im deutschsprachigen Raum österreichische Literatur auch ganz einfach als Literatur wahrgenommen wird und die Besonderheit jedes einzelnen Autors oder Autorin als solches. Also das würde ich mir wünschen, wenn es um meine Texte geht.
Ist das vielleicht auch etwas Besonderes, Herr Köhlmeier, dass österreichische Autorinnen und Autoren, so wie Raffaela Edelbauer das gerade gesagt hat, sich sehr auf die Literatur, auf die ästhetische und literarische Tradition ihres Landes auch berufen und damit auseinandersetzen?
Ich bin auch innerhalb von Österreich in einer Sondersituation, weil ich aufgewachsen bin an der Peripherie von Österreich. Also in Vorarlberg, Vorarlberg grenzt an die Schweiz. Von der Sprache her habe ich viel mehr Ähnlichkeit, also mein Dialekt, viel mehr Ähnlichkeit mit dem Schweizer Dialekt. In Wien am Anfang, wenn ich dort war, hat man immer vermutet, dass ich aus der Schweiz komme, weil es natürlich ein ganz anderer Dialekt ist. Ich habe da ein gebrochenes Verhältnis, also ich kann nicht sagen, dass Österreich, dass ich das hasse, überhaupt gar nicht. Aber zudem, ich weiß, was es bedeutet, wenn man sagt, die Österreicher, die ist eine besondere, eine spezielle, eine sich von Deutschen unterscheidende Literatur. Und dann kommen ein Wiener Kritiker und sagt, hör mal her, du hast dich den Deutschen schon angebiedert, du schreibst Tomate anstatt Paradeiser. Und dann muss ich zu ihm sagen, es tut mir leid, wenn du in ein Vorarlberger Geschäft gehst und sagst, ich möchte Paradeiser, die wissen nicht, was es ist.
Was ist es?
Nein, also es ist eine Tomate, die Paradeiser, aber das ist ein Wiener Ausdruck. In Wien oder in Ostösterreich ist dann schon die Tendenz da, dass ihr Sprachgebrauch auch natürlich auf Tirol und Vorarlberg übertragen wird. Vom Karl Kraus gibt es ja diesen Aphorismus, der sagt, was uns am meisten von den Deutschen unterscheidet, ist die gemeinsame Sprache. Und das finde ich so einen richtig dummen Karl Kraus-Satz. Ich halte den Karl Kraus sowieso nicht aus. Das war ein eitler Kerl, ein bis ins Blut gefärbter Antisemit, den ich schon schleiden konnte, wo er seinen Aufsatz über den Heinrich Heine geschrieben hat. wo er schreibt, man bekommt die Masern und man bekommt Heinrich Heine, alles vergeht. Beides, also jetzt nur in Klammer das Ganze. Dieses Hervorheben der österreichischen Literatur gegenüber der deutschen vor allen Dingen, das fand ich immer als eine Art von Chauvinismus, den ich nicht nachvollziehen konnte, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann nicht sagen, ich lese den Schnitzler genauso gern, wie ich den Thomas Mann lese, aber ich finde, den Thomas Mann hat mir mehr gegeben als der Schnitzler. Dafür brauche ich mich nicht zu schämen. Da habe ich auch keinen Verrat an meinem Vaterland begangen, wenn das so ist.
Aber gibt es vielleicht doch Besonderheiten? Also eine zum Beispiel hat der Bundespräsident, der österreichische Alexander van der Bellen, gestern bei der Eröffnung genannt. Und zwar sprach er davon, dass es im Verhältnis zur Bevölkerung einfach unglaublich viele österreichische Autorinnen und Autoren gäbe. Das würde gar keiner Statistik entsprechen. Woher kommt das?
Also ich glaube, solche Vergleiche sind immer ein bisschen schwieriger, weil kleine Länder natürlich immer gemessen an der Bevölkerungszahl mehr KünstlerInnen, MusikerInnen hervorbringen. Zum Beispiel, also die höchste Dichte an Nobelpreisgewinnern gibt es in Island, nämlich einen.
Genau, das ist auch so ein Land, wo es unglaublich viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt im Verhältnis zur Bevölkerung.
Ja, also es ist sicher eine statistische Besonderheit, aber ich glaube, solche Vergleiche verzerren das immer ein bisschen. Ja. Natürlich, eine Sache will ich zur vorigen Frage noch hinzufügen. Ich glaube, dass eine, wenn ich so mit Kollegen spreche, dass eine der maßgeblichsten Erfahrungen ist, wie wenig österreichische Literatur eigentlich in Deutschland ernst und wahrgenommen wird. Also das ist natürlich bei Leuten, die in deutschen Verlagen sind, ist das ein bisschen anders, weil da steht dann die Maschinerie dahinter. Aber Kollegen, die in österreichischen Verlagen sind, die verkümmern regelrecht und es gibt keine Resonanz in deutschen Medien. Also auch das ist jetzt eine Erfahrung, die man sich teilt und die vielleicht in so einem Setting, wo das Gastland halt einmal in 100 Jahren ist, nicht so erscheint.
Man sagt immer, die österreichische Literatur sei besonders interessiert am Sprachexperiment, an der sprachlichen Vielfalt. Ist das so? Können Sie das bestätigen? Sie sei also in der Hinsicht etwas mutiger als die deutsche Literatur.
Es gibt genauso auf deutsche mutige Autoren und genauso feige österreichische Autoren. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass, wenn man das so sagt, dann meint man immer so auf die 60er, 50er Jahre zurück, die Wiener Gruppe, also um H.C. Arpmann, Gerhard Rühm, Achleitner und so, die eigentlich in einer Verzögerung von gut 20, 30 Jahren den Dadaismus nachgemacht haben, weil da fällt uns halt dieses Loch durch die Nazizeit. Ne? Und das war in Österreich ziemlich heftig. Also wenn ich Sie frage, jetzt, was assoziieren Sie zu der Sprachexperimentierfreudigkeit der österreichischen Autoren, dann nehme ich an, Sie werden eben die Leute der Wiener Gruppe oder die Leute, die in der Tradition der Wiener Gruppe stehen. Das auf die ganze österreichische Literatur zu übertragen. Schauen Sie, meine Enkelin studiert in Wien vergleichende Literaturwissenschaft. Ich habe sie mal gefragt, warum hast du nicht Germanistik studiert? Und da sagt sie zu mir, was soll das? Ich interessiere mich für die Literatur und Literatur ist per se Weltliteratur. Soll ich mich jetzt nur auf die deutsche Literatur konzentrieren? Und es ist es auch so. Ich meine, das müssen wir wahrscheinlich bestätigen. Ich glaube, mich hat ein Autor wie Mark Twain bedeutend mehr beeinflusst und begeistert als wahrscheinlich jeder andere österreichische Dichter. Aber ich habe mir darüber nie Rechenschaft abgelegt. Ich habe die Literatur immer als eine große Republik gesehen, eine weltweite Republik. Und da möchte ich nicht hergehen und möchte innerhalb dieser großen, wunderbaren Republik anfangen, Provinzialismus einzuführen.
Ich versuche es doch nochmal, einen Unterschied zur deutschen Literatur herzustellen. Österreich war zu Zeiten der Habsburger Monarchie ein Vielvölkerstaat mit vielen verschiedenen Sprachen, die nebeneinander existiert haben. Hat das immer noch in irgendeiner Weise Einfluss auf die Literatur?
Mir ist jetzt auch noch gerade was eingefallen, warum wir da, also ich habe das Gefühl, da gibt es eine gewisse Divergenz gerade so in der Außenwahrnehmung, in unserer Wahrnehmung. Also ich glaube, wenn man ganz normale, in Österreich übliche Grammatik verwendet, dann ist das für Deutsche schon ein Sprachexperiment vielleicht. Also so kommt es mir vor. Weil manchmal verwende ich Ausdrücke und alle im Raum brechen in schallendes Gelächter aus und ich denke mir, es ist doch alles ganz normal gewesen eigentlich. Um auf die Frage mit dem Vielvölkerstaat zurückzukommen. Ja, also ich glaube, das kann man festhalten, dass sich da gewisse Dinge sedimentiert haben, die vielleicht jetzt Ausdrücke aus dem, heutzutage würde man sagen, Serbo-Kroatischen sind oder aus dem Ungarischen vielleicht. Also das ist einfach geschichtlich bedingt. Inwiefern sich das jetzt zum Beispiel, wieder könntest du jetzt sagen, in Vorarlberg, ich weiß nicht, wie sehr der Vielvölkerstaat da auch noch angekommen ist.
Ja, wir haben uns als ein, also die Wiener waren ja das Zentrum und außen herum waren die vielen Völker angesiedelt und wir haben uns zu den vielen Völkern gezählt, mit dem einen Unterschied, dass man uns auch der deutschen Sprachgruppe zugerechnet hat. Aber das ist ja das Geniale auch bei Österreicher. Wir machen den Ödin von Horvath zum Österreicher, wir machen den Franz Kafka natürlich zum Österreicher. Elias Canetti ist auch ein Österreicher, Hitler ist ein Deutscher, dafür ist Beethoven ein Österreicher. Das ist halt vielleicht auch deswegen, weil wir eben nach dem Zweiten Weltkrieg in diese Rolle des kleinen Deutschen gedrängt worden ist. Und der kleine Deutsche stellt sich halt, der Kleine stellt sich gern, das kann ich bestätigen, gern auf die Zehen. Und das hat dann gleich so einen fordernden Eindruck, wenn ich mich auf die Zehen stehe. Dasselbe habe ich von portugiesischen Freunden gehört, denen geht es ähnlich Spanien gegenüber. Mit dem leben wir. Das ist kein so ein großes Problem. Ich weiß schon, man hätte es gerne, dass man sagen wollte, ja, aber mit den sprachlichen Eigenarten, das ist ja innerhalb von Deutschland das Gleiche. Ich habe mich gekugelt vor Lachen, weil aus Aachen eine Frau gesagt hat, willst du auch ein Klümpchen? Willst du auch noch, was für ein Klümpchen? Ein Klümpchen.
Ah, ein Klümpchen,
das,
ja.
Das ist so ein, ein Zuckerl, sagen wir in Österreich. Aber die Leute lachen, wenn man Zuckerl sagt.
Ja, aber
und Klümpchen finde ich viel lustiger. Dazu. Aber das ist und innerhalb von Deutschland, wenn die Bayern Sachen sagen oder die Berliner Sachen sagen, das sind ja die Unterschiede manchmal mindestens so groß wie zwischen Deutschland und Österreich. Also da würde ich kein Drama draus machen.
Trotzdem gibt es in Ihren beiden Büchern auch sprachliche Besonderheiten. Bei Ihnen, Frau Edelbauer, zum Beispiel das Wort Ramazuri habe ich gefunden.
Ja.
Was ist das?
So ein Tohuwabohu, sagt man das hier?
Nein,
okay.
Ach doch, hier sagt man Tohuwabohu.
Ja, Tohuwabohu.
Aber nicht Ramazuri.
Das ist aber Hebräisch.
Ja, also so ein Durcheinander, ja, ganz einfach.
Das Tohuwabohu ist Hebräisch.
Ist aber auch schon, ist ein bisschen atavistisch natürlich. Also sind ja nicht alles.
Wie hast du gesagt? Dazu ein Gramuri, oder?
Ramazuri.
Ach so, wir sagen ein Gramuri.
Ah ja. So was Ähnliches. Ein Gramuri ist ein anderes Ramazuri.
Da gibt es also auch regionale Unterschiede natürlich.
Ja, klar.
Raffaela Edelbauers neuer Roman Die Inkommensurablen spielt in Wien in den 24 Stunden vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ist ihr dritter Roman nach dem Roman Dave, da hat sie sich mit dem Thema KI befasst und dieser Roman wurde vor 2 Jahren mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Der neue Roman spielt in einer Zeit, in der auch berühmte österreichische Klassiker wie eben Josef Roths Radetzky-Marsch zum Beispiel oder Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften angesiedelt sind, in der Zeit des Zerfalls der ungarisch-österreichischen Doppelmonarchie. Ist das sozusagen eine bewusste Annäherung auch an diese Klassiker gewesen? Sie haben ja vorhin gesagt, Frau Edelbauer, dass Ihnen die literarische Tradition Ihres Landes durchaus wichtig ist.
Nein, das war nicht der vordergründige Beweggrund, warum ich das da angesiedelt habe. Es war tatsächlich einfach ein echtes Interesse für diese Periode, für dieses August-Erlebnis und die in irgendeiner Weise ja wirklich unerklärliche Kriegseuphorie, die damals unter den Jugendlichen geherrscht hat. Aber natürlich kann man einen solchen Roman nicht schreiben, ohne diese einem selber vorausgegangenen Kollegen, wenn ich das so sagen darf, mitzudenken. Aber das wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich davor gesessen bin und, ich weiß es nicht, bewusst irgendwie versucht habe, danach ahmend tätig zu sein, sondern das ist natürlich was, das habe ich schon vor 10 Jahren gelesen oder vor 15 Jahren gelesen und es hat sich quasi als die Bedingung meines Schreibens per se in mir abgelagert.
Und was hat Sie jetzt an dem Genre des historischen Romans interessiert?
Ja, ich würde es gar nicht als historischen Roman bezeichnen. Ich finde, es ist ein zeitgenössischer Roman mit historischem Anlass. Naja, also ich versuche eigentlich mit großen Metaphern oder mit einer Formidee, die in einem anderen Setting sich entfaltet, etwas über unsere heutige Zeit zu sagen. Weder kann ich einfach kompetenzmäßig irgendwas Neues, Geschichtswissenschaftliches über den Ersten Weltkrieg, was eines der kompliziertesten Themen überhaupt in der Geschichtswissenschaft ist, sagen, noch war ich darum bemüht, eine realistische Abbildung der damaligen Zeit zu schaffen. Also für mich ist das auch ein bisschen schmerzhaft gewesen in der Rezeption, dass sehr selten erwähnt wurde, dass es sich um eine Kunstsprache handelt, die diese Leute sprechen und nicht um etwas, das den Anspruch stellen möchte, die wirkliche Sprachfärbung der damals lebenden Jugendlichen abzubilden.
Michael Köhlmeier ist ein preisgekrönter und ungeheuer produktiver Autor. Ich nenne nur ein paar seiner Romantitel, Abendland zum Beispiel, Zwei Herren am Strand oder Das Mädchen mit dem Fingerhut. Er hat die Sagen des klassischen Altertums neu erzählt und sich mit Märchen befasst und auch eigene wunderbare geschrieben. Frankie heißt Ihr neuer Roman. Das ist eine sehr ungewöhnliche Coming-of-Age-Geschichte, teilweise auch als Road-Movie angelegt. Da geht es um einen 14-jährigen Jungen, der heißt Frank, aber sein Großvater, der nach 18 Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden ist, der nennt ihn Frankie, was Frank wirklich hasst. Und dieser Großvater konfrontiert diesen Jungen mit dem Bösen. Und das übt auf Frankie auch eine gewisse Faszination aus. Ist das Böse, die Faszination mit dem Bösen, auch ein Motiv eventuell in der österreichischen Literatur? Oder gibt das Böse einfach literarisch mehr her als das Gute?
Ja, eindeutig. Nicht? Das Böse gibt literarisch mehr her, das gibt bildnerisch mehr her. Wenn man so alte Bilder anschaut in Kirchen drin, wo oben der Himmel ist, unten die Hölle, oben dominieren die Farbe hellblau, so wässrig hellblau. Und man denkt sich, nach spätestens 10 Minuten würde man verzweifeln da oben vor lauter Langeweile. Unten will man auch nicht unbedingt sein, aber dort dominiert die Farbe rot. Und dort ist was los. Nicht? Also natürlich hat uns immer mehr das Böse fasziniert. Wenn ich mir denke, als ich 14 war, ja natürlich wäre ich von einem Großvater, der 18 Jahre im Gefängnis gesessen ist, von dem ich nicht weiß, was er getan hat, mehr fasziniert als von einem Kaplan, der mir seine Lebensgeschichte ausbreitet und in der es nichts zu kritisieren gibt. Ne?
Wir erfahren ja tatsächlich nie, was dieser Großvater, der insgesamt übrigens länger noch im Gefängnis gesessen hat, was der verbrochen hat. Das muss schon ein Schlimmes gewesen sein. Warum haben Sie das nicht verraten?
Ich weiß es ja nicht. Also ich halte nichts davon, wenn ein Autor mehr weiß, als er preisgibt. Das finde ich komisch. Die Erzählung ist in Ich-Form geschrieben worden. Und wenn ich als Autor dann so augenzwinkernd zum Leser sage, hört's her, gell, der weiß das nicht, aber ich weiß es. Das wär schäbig. Man hat eine ethische Verantwortung gegenüber seinen Figuren beim Schreiben. Und ich weiß, wer erzählt mir in Ich-Form. Ich weiß nicht mehr, was es war. Nur, dass er für einen Kaugummiautomaten knacken, nicht 20 Jahre im Gefängnis sitzt, ist offenkundig. Das ist ein Kapitalverbrechen. Also es kann sich nur um Mord handeln. Der Frankie, einerseits denkt er sich, ich würde es gern wissen, andererseits will er es lieber nicht wissen und so geht es mir auch. Ich weiß auch am Schluss nicht, wo der Frank hingeht. Er geht halt weg, ich würde es halt wissen gern, aber er geht in den Wald, fertig.
Ja, der Roman nimmt ganz krasse Wendungen. Es spielt auch eine geladene Damenpistole eine Rolle. Wir verraten natürlich nichts jetzt oder nicht zu viel. Aber ich habe mich gefragt, diese Wendungen, die der Roman nimmt, und die halten einen wirklich sehr in Spannung und in Atem. Wussten Sie das vorher oder Nein. Hat sich das ergeben?
Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich in der Regel nicht. Das ist vielleicht auch ein Mangel, weil ich Beginn eines Romanes nicht den Roman durchplane, weil dann hätte ich das Gefühl, ich fülle das aus wie eine Verschalung mit Beton, oder? Das würde mich dann auch nicht selber in Spannung halten. Natürlich, je weiter ich beim Schreiben fortdringe, desto besser weiß ich Bescheid, was kommen wird. Aber am Anfang kommt die Figur und die erzählt mir irgendetwas und da möchte ich der Staunende bleiben.
Und die Figur, dieser 14-jährige Frank, was hat Sie fasziniert oder interessiert daran, aus seiner Perspektive zu erzählen? Und zwar sehr authentisch zu erzählen. Es ist ein kluger, manchmal altkluger und sehr gewitzter Junge.
Ich war so als 14-Jähriger. Also es ist auch ein Aufguss. Es war wahrscheinlich die Zeit, wo ich am gescheitesten war, wo noch die Hormone nicht eingefahren sind und wo die Hauptprobleme war, die Frage, gibt es rechtsdrehende und linksdrehende Schrauben. Also diese unglaubliche Vernunft, wenn man mit einem Fuß noch in der Unschuld ist und mit dem anderen schon zur Erfahrung rübertapst. Dieses Alter hat mich immer sehr interessiert. Wie gesagt, Tom Sawyer ist jünger, der ist 10 und Huckleberry Finn. Aber der Huckleberry Finn war immer eine Figur, die mich am meisten, die ich also geliebt habe, wie keine andere literarische Figur.
Könnte auch ein Vorbild für diesen Frank sein. Das ist ein sehr selbstständiger Junge, der mit seiner Mutter zusammen aufwächst und sie ist alleinerziehend und er kocht für die beiden, also ist sehr unabhängig. Ich habe mich gefragt, ob bei diesem, ja, dem, was sich da zwischen dem Großvater abspielt und diesem Frank, ob das auch ein Machtkampf ist oder ein Kampf zwischen zwei Generationen und auch ein Kampf um ein Prinzip, nämlich das Böse gegen das Gute. Der Großvater versucht, den Jungen sozusagen dieses Verbrecherethos nahezubringen. So ist es ja.
Das ist die alte Geschichte von der Schlange im Paradies. Er ist der Verführer. Wenn ich es biblisch sagen will, er ist als Satan. Er hat die ganze Eloquenz und das Charisma des Bösen. Ich glaube, es ist nicht seine Absicht, aus dem Frank einen bösen Menschen zu machen. Er wird wahrscheinlich, seine Grundeinstellung ist, aus allem etwas Böses zu machen. das kennen wir ja, solche Figuren aus der Literatur gibt es ja en masse. Von primitiven Teufeln wie aus dem Shakespeare, der Iago, bis hin zu raffinierten, bis zum Mephisto. Und dann merken wir halt, dass die realen Teufel aus der wirklichen Welt viel schlimmer sind. Nicht? Der Mephisto ist ein eloquenter Charismatiker im Vergleich zu Eichmann, ist er, wie sagt man in Wien, ein Lerchalschaß. Wissen Sie, was das ist? Das ist der Furz einer Lerche. Da sagt der Wiener ein Lerchalschaß, um wieder beim Österreichischen zu bleiben. Das ist schön, ne?
Ja. Der Roman ist ein Genre-Mix aus Coming of Age und Roman und Road-Movie, das habe ich auch schon gesagt. Aber steckt in diesem Roman, Sie haben sich so viel mit Märchen befasst, auch ein Märchen oder ein märchenhafter Kern?
Ja, ich glaube, dass in jeder Geschichte ein märchenhafter Kern steckt, weil jede Geschichte, auch die Nachricht am Abend, könnten beginnen mit dem Satz, es war einmal. Wir müssen uns aber, das wäre eine andere Diskussion, auf den Begriff des Märchens einigen. Das Märchen, finde ich, ist keine harmlose kleine Kindergeschichte, sondern das Märchen ist hart, ist brutal und ist archaisch. Mir hat immer bei den Geschichten der archaische Kern einer Geschichte interessiert und deshalb könnte man sagen, ist auch ein Märchen mit drin, ja.
Frau Edelbauer, die Inkommensurablen, das ist ein Begriff ursprünglich aus der Mathematik und im Roman wird das auch ausführlich dargelegt, denn eine der drei Hauptfiguren, Carla, sie promoviert in Mathematik, eine übrigens der allerersten Frauen, die um diese Zeit 1914 an der Universität in Wien Mathematik studiert haben. Ich habe das nachgelesen. Also das sind zwei Zahlen, die kein gemeinsames Maß, keinen Bezug zueinander haben. Also im Roman wird es, wie gesagt, sehr ausführlich dargelegt. Ich habe mich aus einer kleinen Definition hier herausgesucht. Trifft das, dieses Inkommensurable, auch auf die drei Menschen zu, die Sie hier an diesem Vorabend des Ersten Weltkrieges zusammenbringen?
Ja, sicher. Das ist also, was der Titel suggerieren soll. Es ist eine Vielfalt von Bezügen, dieses Inkommensurablen, in das man hineinläuft, wenn man sich fragt, warum der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Also das war quasi die Leitfrage auch für mich. Was war die Motivlage bei jungen Menschen, die 3 Tage vorher noch mit Franzosen im Café diskutiert haben, dann plötzlich in den Krieg zu ziehen, ohne dass vorher jetzt irgendetwas Gravierendes passiert wäre.
Ja, Sie beschreiben ja auch diese Begeisterung für den Krieg. Das war ja geradezu fast eine Massenhysterie. Die jungen Männer haben sich am nächsten Morgen begeistert gemeldet. Woher kam das?
Das ist eine schwierige Frage und ich habe immer wieder mit HistorikerInnen darüber gestritten, auch weil meine Theorie, glaube ich, nicht sonderlich populär ist. Aber meiner Ansicht nach hat es schon auch was, also natürlich, es steht eine große Propagandamaschinerie dahinter, das muss man überhaupt nicht erwähnen, aber jetzt wirklich die intrinsische Motivation, habe ich schon das Gefühl, dass junge Menschen, also die waren mit 18 quasi wie heute 5-Jährige behandelt werden. Also da war man auch noch nicht großjährig und man hat irrsinnig lange gebraucht, um in diesem K&K-Reich, und in Deutschland wird es wahrscheinlich nicht anders gewesen zu sein, Unabhängigkeit von seinem Elternhaus zum Beispiel zu gewinnen. Und ich glaube, das ist sicher, also dieses große Abenteuer Krieg, erstens damit etwas zu tun hat und zweitens auch damit, dass man eine große Schwierigkeit hatte, sich von dem Konzept Monarchie zu trennen, ohne einen Knall davor zu vollziehen. Die Diskussion über die Demokratie war ja schon einige Jahrzehnte alt, aber irgendwie hat man das nicht geschafft. Und ich habe schon das Gefühl, nachdem in Österreich zum Beispiel der Adel dann wirklich so abgeschafft wurde nach dem Ersten Weltkrieg, also dass hier gesellschaftliche Verhältnisse auch irgendwie niedergebrochen wurden. Und das ist ein bisschen blöd, das zu sagen, aber gerade bei diesem feministischen Thema, das auch so ein bisschen anklingt, natürlich ist zum Beispiel das, also auch kurz darauf, das allgemeine Wahlrecht für Frauen eingeführt worden. So hatte das schon noch was von einem gesellschaftlichen Umsturz.
Es sind drei junge Menschen, die da zusammenkommen, nicht zufällig. Sie treffen sich, naja, vielleicht doch zufällig bei einer Psychoanalytikerin in Wien. Und die drei, das will ich nur kurz sagen, sind wirklich sehr unterschiedlich. Der eine, Hans, ist ein junger Pferdeknecht, der eigentlich eine ganz andere Herkunft hat. Aber sein Vater ist verstorben und so musste er eben viele Jahre auf einem Bauernhof ackern. Der ist nach Wien geflohen und ist zu dieser Psychoanalytikerin gekommen, weil er nämlich die seltene Gabe hat, dass er das denkt, was andere später aussprechen. Und Clara wiederum ist auch bei dieser Frau in Behandlung, ist noch auf andere Weise auch mit ihr verbunden. Und diese Clara kommt aus ganz einfachen Verhältnissen und ist eben jetzt Studentin der Mathematik an der Universität. Und dann ist dann noch Adam, ein junger Adliger, der musisch begabt ist und von seinem Vater zum Offizier, man muss schon sagen, gedrillt wurde. Und diese drei kommen da zusammen. Vielleicht nochmal zu der Psychoanalytikerin. Es geht um Träume. Diese Frau befasst sich mit dem Phänomen des kollektiven Träumens. Das heißt, Menschen träumen alle denselben Traum. Es gibt also verschiedene, da ist von einem Traumcluster die Rede, einer Gruppe von Menschen, die diesen Traum öfter eben viele Nächte lang träumen. Was hat diese Traummetapher da zu tun an dieser Stelle? In dieser Zeit um 1914?
Es gibt ja einen Plot-Twist. Also wie das dann wirklich mit diesen Träumen ist und ob da wirklich übersinnliche Phänomene verhandelt werden, das gibt ja dann später einen Punkt, wo das nicht ganz so klar ist. Aber es ist eine ganz faszinierende Zeit insofern, als dass sich ganz wesentliche Dinge in der Naturwissenschaft getan haben. Also von der Physik über die Mathematik, über die Biologie, wirklich sehr wesentliche Dinge, also die uns aus heutiger Sicht doch sehr modern scheinen, entdeckt wurden. Und auf der anderen Seite teilweise genau dieselben Leute, die am Tage physikalische Formeln hingeschrieben haben, am Abend zu irgendwelchen komischen Seancen gegangen sind und dann die Ouija-Boards da betätigt haben. Also es ist eine ganz komische Mischung, wo quasi die Zäsur von der alten in die neue Welt sich, finde ich, in dieser Parallelität auch sehr widerspiegelt. Und das hat mich interessiert.
Und das hat sich eben auch, oder es konzentriert sich in diesen 24 Stunden, die beschrieben werden in dem Roman. Wir können das jetzt gar nicht so ausführlich darstellen, aber es ist hochinteressant, weil diese drei jungen Leute, die taumeln durch diese Nacht und sie bewegen sich in einer Atmosphäre von Bars, Kneipen, Clubs. Ein Club heißt Trabant. Da muss man unterirdisch durch die Kanalisation hinrobben. Also es gab offenbar zu dieser Zeit auch ein unterirdisches Wien. Auf jeden Fall ein ganz schön wildes, dekadentes und freizügiges Wien, das Sie da schildern. Hat Sie das bei der Recherche selber überrascht?
Ja, schon eigentlich. Ich glaube, das ist dieser Weimarer Republik-Effekt auch. Dass man sich denkt, um Gottes Willen, in den 20ern war es so und dann 15 Jahre später die einengendste, konservativste Gesellschaftsordnung, also abgesehen von den anderen Problemen natürlich. Aber ja, also Clara ist zum Beispiel, also ich glaube, die erste Frau, die an der Universität Wien Mathematik studiert hat, das war 10 Jahre vor dieser Roman spielt. Also solche Dinge sind dann natürlich schon sehr überraschend und auch sehr traurig, wenn man sich überlegt, was für einen Backlash es dann gegeben hat eigentlich.
Ich habe versucht, Parallelen zwischen diesen beiden Büchern zu finden. Das ist schwierig. Sie spielen beide allerdings in Wien, wobei Frankie eben zu Teilen auch ein Roadmovie ist. Aber ich habe doch, meine ich, was gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen würden, aber die Figuren, die umgibt sowas Sonambules, kann man das sagen? Also die drei taumeln durch die Nacht und der Frankie oder Frank taumelt da auch in etwas hinein. Oder sehe ich das falsch?
Nein, Sie sehen das, glaube ich, richtig. Das kann man so sagen. Ja. Ich habe das nie unter dem Aspekt so gesehen, aber es gibt dem Recht, was ich am Anfang gesagt habe. Ich war beim Schreiben gescheiter, als ich jetzt bin, wenn ich drüber rede.
Welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Figuren?
Also mir sind die eigentlich relativ wurscht, weil also für mich sind Figuren Textfunktionen. Keine Menschen, die in dem Sinne quasi die Würde besitzen, wie ein echter Mensch, sozusagen nur für sich zu stehen. Also ich würde niemals sagen, die Tatsache, dass ich heute diese Hose anhabe, ist eine Metapher für das und das. Nein, also ich bin ein echter Mensch. Aber Figuren müssen für mich, damit meine Literatur aus meiner Sicht relevant ist, für eine Gruppe an Menschen stehen, für ein größeres Phänomen sozusagen. Und dafür komprimiere ich ja vielleicht gesellschaftliche Verhältnisse oder sowas. Und ich denke sehr theoretisch nach. Das, was für mich wichtig ist und an das ich mich orientiere, sind eigentlich die philosophischen Überlegungen, die sozusagen im Hintergrund der Handlung stehen und nicht die Handlung selber. Also die Handlung ist sozusagen wie so ein Gewand, das man über ein Gerüst breitet, das drunter eigentlich für mich schon steht.
Sie leben in Wien, Sie in der Provinz, Herr Köhlmeier. Lässt es sich da besser schreiben? Abseits der literarischen Zentren?
Wir haben eine Wohnung in Wien, also ich bin ja auch sehr oft dort in Wien. Es lässt sich gut so am Land bei uns, lässt sich so gut schreiben. Deswegen, weil die meisten mit der Literatur nichts zu tun haben, aber trotzdem das als einen anständigen Beruf sehen, den ich ausübe. Und das ist sehr angenehm.
Ich danke Ihnen beiden. Raffaela Edelbauers Roman Die Inkommensurablen ist bei Klett-Cotta erschienen. Michael Köhlmeiers Roman Frankie im Hansa Verlag. Darüber haben wir gesprochen, aber auch über die Besonderheiten oder eben auch nicht der österreichischen Literatur, denn Österreich ist das Gastland auf der Buchmesse hier in Leipzig. Und von hier verabschiedet sich Dorothea Westphal. Nochmal ganz herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie hier waren. Und das Gespräch haben wir am Stand von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet.